Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wenn man aktuell in die Schlagzeilen guckt, was im Moment in Deutschland passiert, worüber diskutiert wird, dann ist das Schlagwort Brandmauer ganz, ganz groß. Alle diskutieren darüber, wie die CDU mit der AfD umgehen möchte, mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen dieses Jahr. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der einen sehr, sehr guten Blick nicht nur auf die aktuelle Politik hat, sondern auch insbesondere auf das, was in der CDU passiert. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ich habe mit Professor Dr. Günther Krings gesprochen. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, also Bundestagsabgeordneter, ist für rechtspolitische Fragen zuständig, kommt vom Niederrhein, ist dort auch Bezirksvorsitzender der CDU. Und ja, mit ihm habe ich unter anderem über die Brandmauer gesprochen.
Was ist denn so sein Einblick? Ich meine, er ist Bundestagsabgeordneter, das heißt, er sitzt richtig nah dran an dem, was aktuell in den Zeitungen dann bei uns landet auf dem Tisch, etwas weiter weg. Was ist sein Eindruck? Ist das, was wir auch in den Zeitungen lesen, genau das, was er auch aus dem Bundestag wahrnimmt, oder ist da doch nochmal, sind das andere Nuancen?
Ja, es gab jetzt ja nochmal eine Umfrage für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, die sind ja nächstes Jahr im Herbst und da hat steht die AfD bei 40%. Und das war, glaube ich, jetzt nochmal so ein Weckruf innerhalb der CDU, insbesondere innerhalb der Ostverbände, dass man eine Strategie braucht. Wie geht man mit der AfD um? Und das treibt jetzt auch viele um, also auch die CDU hat jetzt viele Sitzungen, um sich damit zu beschäftigen, wie ist der Umgang mit der AfD. Günther Krings sagt aber auch, also die AfD ist so ein Stück weit eine Blackbox. Also zum einen Leute, mit denen man jetzt nicht unbedingt viel zu tun haben möchte, Leute, die ja irgendwie Putin gut finden. Und da ist es halt schwierig, einen Umgang zu finden, weil ich glaube, der Hauptgegner der AfD ist auch die CDU und nicht irgendwie die SPD oder die Grünen oder wer auch immer.
Ja, was Günther Krings noch zu sagen hat über die aktuelle politische Debatte, insbesondere über den Umgang mit der AfD, das hört ihr jetzt. Michael im Gespräch mit Professor Dr. Günther Krings, Bundestagsabgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei mir im Podcast Professor Dr. Krings. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Professor Krings, Friedrich Merz hat jetzt gesagt, man muss sich stärker von der AfD abgrenzen. Man darf keine Diskussion über die Brandmauer beginnen innerhalb der CDU. Hat er recht oder liegt er falsch?
Nein, das ist schon richtig. Ich bin selbst früher sehr lange aktiv gewesen in der Freiwilligen Feuerwehr. Von daher weiß ich Brandmauern zu schätzen. Ich weiß allerdings auch, was eine Brandmauer ist und bedeutet. Es ist nicht dazu geeignet, dass man sich vor der Brandmauer sich gemütlich macht und dann irgendwie dabei zuguckt, wie hinter der Brandmauer das Feuer weiter lodert, sondern sie dient dazu, Zeit zu kaufen, um das Feuer zu löschen. Sprich, diesen Unmut, den es offenbar gibt, der auch zu Wählerstimmen für die AfD führt. Und da sind wir als neue Regierung, als neue Koalition angetreten, dort einiges besser zu machen als die Vorgängerregierung. Und natürlich kann man sagen, bisher sind die Umfragewerte nicht so, wie wir uns das wünschen, gerade eben keine sinkenden Zahlen für die AfD, im Gegenteil. Aber wir haben auch noch nicht mal ein halbes Jahr um dieser Regierung und ich weigere mich jetzt, das aufzugeben, das Projekt, dass wir gerade in dieser Wahlperiode dafür sorgen müssen, dass wir durch gute Politik etwas von diesem Unmut wegnehmen und so von die Brandmauern nicht nur haben, sondern sie auch nutzen.
Ja, ich glaube, der Unmut in der CDU ist sehr groß. Also bisher hat man es ja immer aus den östlichen Verbänden wahrgenommen, dass es da Briefe von CDU-Kreisverbänden in Sachsen oder Sachsen-Anhalt gab, die darauf hingewirkt haben oder versucht haben, darauf hinzuwirken, dass die Brandmauer fällt. Aber jetzt gibt es ja auch ein paar Prominente. Also Peter Tauber, ehemaliger CDU-Generalsekretär, der ehemalige Bundesverteidigungsminister Herzog Guttenberg, die haben gesagt, Brandmauer muss weg. Also lodert es in der CDU richtig oder sind das noch kleine Feuer hinter oder vor der Brandmauer?
Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal ein ehemaliger Politiker bin, mich jetzt in Deutschland zurückzuhalten. Jeder muss überlegen, wie er selbst damit umgeht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das alles Äußerungen sind, die wirklich zu einem Brandmauerabriss und so weiter führen. Also dass man sich anhört, worin der Unmut besteht, dass man auch schaut, dass man eine Politik macht, die die Sorgen nicht der AfD, sondern der Wähler der AfD aufgreift, ist auch klar. Aber wir haben nichts durch eine Kooperation zu gewinnen. Diese Partei, das kann ich im Bundestag jedenfalls beobachten, hat sich immer weiter radikalisiert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es ihr wirklich darum geht, in Deutschland etwas besser zu machen, sondern sie lebt von den negativen Dingen. Sie hat eher Interesse daran, dass es in Deutschland bergab geht, weil das offenbar ihr Wählerstimmen zutreibt. Insofern gibt es da gar keinen konstruktiven Ansatz der Zusammenarbeit. Das kann ich jedenfalls aus der Bundesebene sehr deutlich beobachten.
Ja, es gibt ja auch viele in der CDU, die sagen, ja, mit der AfD könnte man die Probleme des Landes innerhalb von 24 Stunden lösen. Also das ist zumindest mal die Erzählung, die da kolportiert wird. Und Friedrich Merz hat ja jetzt auch gesagt, das ist nicht so. Also man könnte jetzt, ich weiß nicht, die Grenzen nicht komplett zumachen. Man könnte jetzt nicht irgendwie das Bürgergeld komplett reformieren oder, keine Ahnung, die CO2-Neutralität weiter nach hinten verschieben. Also hat er da recht oder wäre es vielleicht doch ein Lösungsansatz fürs Land?
Also Friedrich Merz hat absolut recht. Die AfD lebt von einem Nimbus, der gar nicht zukommt. Ich will das mal aus meinem Arbeitsbereich der Innen- und Rechtspolitik sagen. Die AfD tut so und wird von manchen, wie ich finde, ärgerlicherweise wahrgenommen, als ob sie irgendwas mit innerer Sicherheit zu tun hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Beispiel IP-Adressenspeicherung, dringend nötig zur Bekämpfung von Terror, dringend nötig, noch wichtiger hier, zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Wer ist am vehementesten dagegen? Die AfD. Die AfD ist in Wahrheit keine Partei der inneren Sicherheit, mit denen man vernünftige Sicherheitsgesetze machen könnte. Sie ist in Wahrheit nur zerfressen vom Misstrauen gegen die Sicherheitsbehörden, weil sie offenbar immer wieder Angst hat, dass sie dann zum Zielobjekt von Maßnahmen wird, teilweise auch berechtigt, weil sie ja offenbar auch in Teilen zumindest mal verfassungswidrige Ziele verfolgt oder Personen auch in ihren Reihen duldet, die weit wegstehen vom Grundgesetz. Also insofern, in meinem Arbeitsbereich innere Sicherheit wäre die AfD in keiner Weise eine Hilfe, im Gegenteil.
Ja, und Sie haben es ja jetzt gerade eben angesprochen, also im Bundestag eine Partei, die sich aus Ihrer Sicht immer weiter radikalisiert hat. Wie äußert sich denn das? Also gibt es da konkrete Beispiele, wo Sie sagen, okay, da sieht man es oder?
Ja, es ist eine wirklich oft grobe und groteske Vereinfachung von vielen, vielen Themen. Fängt damit an, ich habe darauf hingewiesen, die Partei AfD steht sehr blank da bei den Kernfragen der inneren Sicherheit, gerade wenn es um digitale Kompetenzen, Befugnisse der Sicherheitsbehörden geht. Und sie versucht das dann zu kaschieren, indem sie jede Debatte auch im Bereich der Sicherheit zu einer Migrationsdebatte macht. Und natürlich ist Migration ein wichtiges Thema. Aber zu tun, als ob alle Sicherheitsprobleme in Deutschland nur mit Migration zu tun hätten, ist eine grobe Verkürzung und führt dann auch zu einem ganz schrägen Menschenbild. Davon ist es teilweise auch die Sprache, die dann mit Grundsätzen der Menschenwürde, die für uns als Union, als CDU ganz zentral sind, dann nicht mehr vereinbar ist.
Mhm. Vielleicht auch nochmal so das tägliche Arbeiten. Ich meine, man hat ja so im Parlament Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Parteien, von den Grünen, von der FDP. Mhm. Gut, ist jetzt auch nicht mehr drin, aber auch von, ich meine, der SPD. Klar. Arbeiten Sie eng zusammen. Gibt es jemanden bei der AfD, mit dem Sie abends ein Bier trinken würden?
Nein, das hat die Frage für mich dann nie gestellt. Was ich allerdings schon mache, ich hatte, anders als vielleicht auch manche in der AfD, glaube ich, eine vernünftige Kinderstube. Also ich grüße Menschen, egal aus welcher Fraktion sie kommt, alles Kollegen. Es geht auch nicht um Respekt vor den Personen, sondern vor den Wählern. Also ich bin jetzt niemand, der denen aus dem Weg geht oder ihnen einen guten Tag verweigert. Aber viel mehr an Konversationen gab es dann auch nicht.
Ja, kommen wir mal zu den Lösungen. Also Sie sagen, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit in diesem Land und eine Möglichkeit, diese Unzufriedenheit aufzufangen oder nochmal Zufriedenheit umzumünzen, wäre ja, dass man gute Politik macht. Und Sie sagen, man muss das Vertrauen der Menschen wieder zurückgewinnen. Wie schaffen wir das?
Es gibt natürlich mehrere Arbeitsbereiche. Das Hauptthema ist wahrscheinlich nicht mein Kernarbeitsbereich, die Wirtschaft. Wir hatten jetzt mehrere Jahre der Rezession, 3 Jahre. Und meine Sorge ist, dass das jetzt nicht nur praktisch eine Formschwäche der Wirtschaft ist, sondern dass das Geschäftsmodell unseres Landes auf der Kippe steht. Und das ist nicht nur meine Sorge, sondern das sagen auch Menschen, die noch mehr von Wirtschaft verstehen, Experten aus diesem Bereich. Und deshalb brauchen wir hier die richtigen Rahmenbedingungen. Ein ganz zentraler Punkt ist Bürokratierückbau. Das ist oft gesagt worden. Gab auch durchaus Erfolge schon so in der Anfangsphase der Regierung Merkel. Daran müssen wir anknüpfen, müssen noch besser werden. Da muss deutlich was kommen. Dabei muss auch die Europäische Union mitspielen, sonst haben wir keine Chance. Wenn da weiter Regulierung kommt, können wir gar nicht genug deregulieren in Deutschland, um das aufzufangen. Das Thema Steuerreform, wir haben da auch schon erste wichtige Erfolge erzielt. Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, Reform der Unternehmenssteuern und Senkung der Unternehmenssteuern, die dann in der zweiten Hälfte der Wahlperiode greifen werden. Also das Thema Wirtschaft ist ein ganz zentrales Thema. Da gehören auch Energiekosten dazu. Da haben wir auch erste wichtige Schritte gemacht. Leider noch nicht Senkung Strom- und Energiepreise für alle, so wie wir es wollten. Aber wir haben erste Schritte gemacht. Auch Verbraucher profitieren, Senkung Netzentgelten und Wegfall Gasspeicherumlage und so weiter und so weiter. Also das ist ein ganz zentraler Bereich. Der zweite Bereich ist sicherlich der Bereich Migration. Weil wir hier echte Probleme haben, über die diskutieren wir sachlich und eben nicht in dieser ja doch teilweise menschenverachtenden Form, in der das die AfD macht. Und hier hat Alexander Dobrindt als Innenminister auch vom ersten Tag an gute Erfolge erzielt. Ich weiß, dass es gerade im Saarland natürlich genau wie bei mir in meiner niederrheinischen Heimat natürlich eine zweischneidige Sache ist, wenn man Grenzkontrollen mit Zurückweisungen einführt. Aber ich glaube, es ist nötig, nicht weil wir Schengen abbauen wollen, sondern weil wir Schengen erhalten wollen. Ich glaube, wenn wir das nicht machen, auch mit Augenmaß natürlich, dann ist Schengen wirklich gefährdet, eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Grenzkontrollen, die ja schon die alte Regierung gemacht hat, fortführen, dass wir auch Menschen zurückweisen, die zwar vielleicht einen Schutzanspruch in Europa haben, aber mit Sicherheit sich das Land in Europa nicht aussuchen dürfen. Und da wieder Recht und Gesetz, die Rechtsprinzipien auch des Europarechts wiederherzustellen, dazu bedurft es offenbar dieser neuen Bundesregierung und dieses neuen Ministers. Und das geht dann bis in den Bereich von Familiennachzug und freiwillige Aufnahmeprogramme, dass wir hier auch klare Konsequenzen zeigen und sagen, es gibt klare Regeln. Und wir müssen die Migration, die irreguläre Migration nach Deutschland deutlich, deutlich reduzieren. Und das zeigen auch die Zahlen schon. Da gab es auch internationale Effekte, aber eben auch nationale Maßnahmen, die hier schon große Erfolge gebracht haben. Und der dritte Bereich, der für mich jetzt wichtig ist, ist natürlich der Bereich Sicherheit im Weiteren. Das ist eben nicht nur Migration, dass wir hier auch einen funktionsfähigen Staat haben, nicht nur konsequente Strafgesetze zum Beispiel, sondern die auch durchsetzen. Pakt für den Rechtsstaat ist so ein Stichwort, was mir wichtig ist, den Ländern auch zu helfen, dass die Verfahren nicht zu lange dauern. Denn die Menschen wollen sehen, dass dieser Staat funktioniert. Und das muss er auch in der Justiz tun.
Wir haben auch in Europa große sicherheitspolitische Herausforderungen, Stichwort Krieg in der Ukraine. Es gibt weitere Konfliktherde auf der Welt, siehe Nahost. Und man hat manchmal den Eindruck, dass Deutschland sich scheut, da die Führungsrolle auch in Europa mit einzunehmen und seiner Verantwortung gerecht zu werden. Sehen Sie das genauso oder sind wir da schon ein Stück weitergekommen in den letzten Jahren?
Ich würde sagen, die Frage ist durchaus eine Einladung, nochmal zu betonen, was sich eben schon geändert hat. Mhm. Und das ist ja vielleicht sogar manchmal der, wie ich finde, falsche Vorwurf, dass sich Friedrich Merz zu sehr auf außenpolitische Fragen konzentriert hat. Aber ich glaube, Innen- und Außenpolitik ist nicht mehr zu trennen voneinander. Und es geht natürlich darum, dass ein Land wie Deutschland, was wirtschaftlich stark ist und auch wieder werden will, soweit es Starke verloren hat, auch außenpolitisch natürlich seine Rolle wahrnimmt. Und eins geht nicht unter das andere übrigens. Also man kann nicht glauben, dass man eine starke politische Rolle ohne starke wirtschaftliche Rolle spielen wird. Und hinzu kommt natürlich das, was uns in den letzten Jahren erst wieder bewusst geworden ist, dass auch eine militärische Stärke zugehört. Insofern geht das zum Thema auch die Möglichkeit zu investieren, auch in Rüstung. Das, was wir sozusagen noch vor Beginn der Wahlperiode gemacht haben, an Grundgesetzänderungen, das ist auch mir nicht leicht gefallen, aber es war richtig, gerade in dem Bereich Rüstungsausgaben von der Schuldenbremse zu einem großen Teil auszunehmen. Das erhöht auch Deutschlands Bedeutung international. Ich glaube, der letzte NATO-Gipfel in Den Haag wäre ganz anders gelaufen. Auch die Amerikaner hätten sich ganz anders, viel kritischer zu Europa verhalten, wenn wir nicht in Deutschland als stärkste NATO-Nation auf dem europäischen Kontinent nicht diese Entscheidung auch getroffen hätten, die Signal gegeben hätten, dass wir bereit sind, mehr Geld auszugeben für auch Rüstung. Schöner wäre es natürlich, wenn wir das alles in Schule und Soziales stecken könnten, aber die Weltläufe sind nun mal nicht so und da muss man einfach realistisch sein. Und insofern ist Deutschlands Rolle gestärkt. Merz ist bereit, Führungsverantwortung zu übernehmen in Europa. Ich glaube, er gilt inzwischen auch als der stärkste Regierungschef unter den europäischen Ländern. Richtig ist aber auch, dass aus meiner Sicht wir nicht in allen Konflikten gleichermaßen vorangehen müssen. Ich will mal das sicherlich sensible Thema Nahen Osten, Gaza nehmen. Das ist eine Region, die stark von, auch wenn man weiter historisch zurückgeht, von Frankreich, Großbritannien und deren politischen Entscheidungen geprägt ist. Ich glaube nicht, dass wir da die erste Nation sind. Unsere besondere Rolle ist sicherlich eine besondere Verantwortung für Israel, die wir gerne wahrnehmen wollen. Das ist auch wichtig für uns. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel mehr Geld in humanitäre Hilfe nach Gaza geben sollten, als wir es nach Jemen oder in Sudan geben. Also es gibt auch andere Konfliktherde, andere Menschen mit traurigen Schicksalen. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf die Menschen in Palästina fokussieren.
Ja, außenpolitische Rolle stärken, starke Bundeswehr und da brauchen wir Personal dafür. Und jetzt gibt es ja in Deutschland eine Debatte um die Wehrpflicht. Und da gibt es jetzt ja verschiedene Ideen, wie man das umsetzen kann. Also von Musterung mit Auslosung und ganz viele andere weitere Vorschläge. Wie stehen Sie da dazu? Also was wäre Ihre Idee für eine Wehrpflicht hier in Deutschland?
Also erstmal ist die Debatte natürlich ganz interessant. Als wir wirklich viel Geld ins Schaufenster gestellt haben durch die deutliche Abbilderung, Relativierung der Schuldenbremse beim Thema Verteidigung, gab es auch kritische Stimmen. Aber da perspektivisch ein paar hundert Milliarden reinzugeben, das hat jetzt keinen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Aber irgendwie hat man anscheinend vergessen, wenn ich Waffen habe, brauche ich auch Menschen, die bedienen und die das auch richtig und gut machen. Und in einer Demokratie sollten das auch Menschen sein aus der Mitte des Volkes, wenn man so will. Ich war damals in der Bedrohungslage, wo wir fast nur Auslandseinsätze hatten, sehr dafür, die Wehrpflicht auszusetzen. Aber wir haben jetzt eine ganz andere Bedrohungslage. Insofern ist der Gedanke einer jedenfalls teilweise Wehrpflicht, jedenfalls ja zumindest mal naheliegend, dass jetzt alle überrascht sind, wundern mich wiederum. Und deswegen gibt es um drei Punkte, die nicht allen gefallen, auch nicht allen meiner Partei, erst recht nicht in der SPD, ist erstmal die Feststellung, die Wahrscheinlichkeit ist verdammt hoch, dass rein mit Freiwilligkeit nicht geht. Und die zweite Feststellung ist, die Verfassungslage ist so, dass wir keine Frauen verpflichten können, sondern nur Männer. Das mögen junge Männer als ungerecht ansehen. Das ist in gewisser Weise vielleicht auch ungerecht, aber so ist nun mal die Verfassungslage des Grundgesetzes und vielleicht ist auch nicht ganz so abwegig, wenn man sieht, dass natürlich auch Frauen in unserer Gesellschaft immer noch in dem einen oder anderen Punkt in anderer Weise auch vielleicht benachteiligt sind, dass in der Stelle dann nur Männer gefragt sind für eine Übergangszeit. Jedenfalls halte ich das auch für politisch auch haltbar. Und der dritte Punkt ist, dass selbst wenn wir einen kompletten Jahrgang von Männern ziehen würden, also sozusagen nur die eine Hälfte des Jahrgangs, nur die Männer, wir immer noch viel zu viele hätten, weil es geht darum, welche Kapazitäten hat die Bundeswehr, welchen Bedarf hat sie. Und wenn wir in einem freiheitlichen Staat leben, dann können wir niemanden über den Bedarf hinausziehen. Also wenn ich eingezogen werde, aber keine sinnvolle Aufgabe bei der Bundeswehr erfülle, ist das nicht nur total frustrierend für die Betroffenen, das habe ich auch rückgespiegelt bekommen, als die Wehrpflicht damals noch bestand von manchen, sondern es wäre aus meiner Sicht auch verfassungswidrig, weil es unverhältnismäßig wäre, jemanden zu ziehen, den ich nachher gar nicht brauche. Wenn wir diese drei Wahrheiten wissen, dann wissen wir brauchen wahrscheinlich so eine teilweise Kontingentwehrpflicht, ist der Fachbegriff, und wir müssen dann irgendeine sinnvolle Auswahl vornehmen. Jetzt würde ich nicht als ersten Schritt direkt auf ein Losverfahren gehen, sondern erstmal sagen, das muss nach eigener Unbefähigung sein. Deshalb wäre es gut, wenn wir auch, wenn es irgendwie geht, auch bald wieder einen kompletten Jahrgang von Männern mustern können. Das ist dann ein Tag, den wir ihnen dann erstmal nehmen. Und natürlich auch die Kapazitäten muss ich aufbauen, aber ich glaube, das wäre es wert. Und dann sollte ich auswählen nach Eignung, Befähigung, Motivation. Aber es ist hochwahrscheinlich, dass selbst dann, wenn ich diese Kriterien sachgerecht und auch verfassungsfest, ist auch nicht so einfach, anlege, immer noch eine Zahl übrig bleibt, die etwas über den Bedarf und die Kapazitäten hinausgehen. Und als letzten Schritt, glaube ich, dann kann man auch nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch politisch gut begründen, im letzten Schritt dann ein Loselement zu haben. Aber man sollte das ganze System nicht auf Losen aufbauen und im ersten Schritt das schon tun, sondern das ist als Ultima Ratio sozusagen am Ende eines Verfahrens denkbar, nicht mehr und nicht weniger.
Aber braucht man nicht auch eine größere gesellschaftliche Debatte über das Thema, wie stehe ich für mein Land ein? Weil, also ich habe es jetzt wahrgenommen oder gelesen, dass viele junge Menschen jetzt halt so Webseiten aufsuchen wie, wie kann ich mir vor so einer Musterung drücken, wie kann ich Kriegsdienst verweigern? Also es gibt viele, die Angst haben vor Krieg, die Angst haben, dass sie eingezogen werden, vielleicht in einem Krieg sterben. Also wie kann man da die Ängste von den jungen Menschen aufgreifen und denen auch die Ängste nehmen?
Absolut, ist ja auch verständlich, nur man muss natürlich auch sehen, wenn wir hier über Bedrohungsszenarien diskutieren, dann diskutieren wir eben nicht über Auslandseinsätze, sondern dass der Krieg zu uns kommt, ob wir es wollen oder nicht, kommen könnte jedenfalls. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zu uns kommt, ist ja viel höher, wenn wir eben nicht verteidigungsfähig sind und nicht abschreckend wirken auf einen möglichen Gegner, insbesondere auf Russland. Insofern dient ja gerade die Stärkung der Bundeswehr dazu, dass der Frieden gewahrt wird. Und das war eine Logik, die haben auch in den 80er Jahren, Stichwort NATO-Doppelbeschluss, nicht alle akzeptiert. Aber wir haben, glaube ich, viele damals überzeugt, das müssen wir wieder tun. Auch die Union muss wieder lernen, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und bei meinen Schulklassen, die ich im Bundestag immer gerne empfange, komme ich immer ganz gut oder stoße ich auf ganz gutes Interesse, wenn ich von einem kleinen Besuch berichte, den ich vor etwa 2 Jahren in Schweden gemacht habe. Da habe ich die Leiterin der dortigen Musterungsbehörde getroffen. Und die erzählte mir, dass sie natürlich ganz viele junge Menschen haben, die Wehrdienst leisten wollen, freiwillig, aber viele auch, die auf keinen Fall das wollen, schon ganz andere Pläne haben fürs nächste Jahr. Und bei vielen von denen sagen die dann nach der Musterung, aber mit ihren Fähigkeiten, dem, was sie mitbringen, sie können wir gut gebrauchen. Und dann sagt die Dame mir, und sie sagt mir dann bei einem Gespräch, Herr Kringsmeier, läuft dann, wenn ich es Ihnen erzähle, noch ein bisschen eine Schauer über den Rücken, fast alle dieser jungen Menschen sagen dann, also wenn mein Land mich braucht, selbstverständlich, dann ändere ich die Pläne. Dann ist mir jetzt wichtiger, dieses Jahr werde ich dann meinem Land geben. Und ich merke auch, dass die jungen Menschen, mit denen ich dann spreche, zumindest mal ins Nachdenken kommen. Vielleicht noch nicht alle hundertprozentig überzeugt sind, aber dass man so eine Haltung auch haben kann und dass sie vielleicht auch klug ist für ein Land, wenn man Freiheit, Demokratie, Wohlstand erhalten will. Und ich, in der Tat habe ich auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, auch die begründete Hoffnung, dass wir mehr Freiwillige ziehen. Ich glaube nicht, dass es dann direkt ausreichend sein wird. Aber man sollte auf das Element Freiwilligkeit natürlich nicht verzichten, im Gegenteil, sondern auch sehr dafür werben. Aber das eine zu tun, heißt nicht, das andere zu lassen.
Ja, also wird auf jeden Fall noch eine spannende Diskussion, die die nächsten Jahre uns begleiten wird. Thema Sicherheit und Wehrpflicht. Lassen Sie uns mal noch über was Persönliches reden. Also Sie sind jetzt ja lange in der Politik dabei. Sie blicken auf eine lange Karriere, sind erfolgreicher Jurist. Wer hat Sie denn im Laufe der Jahre am meisten beeindruckt?
Schwer zu sagen, so ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich im politischen Alltagsgeschäft sozusagen nicht. Ich habe ja mit Thomas de Maizière als Minister zusammengearbeitet, also war ich Staatssekretär im Minister, um das mal klarzustellen. Also das war schon eine Person, mit der ich auch vorher schon in der Föderalismuskommission und in ähnlichen Gremien zusammengesessen habe. Das war schon für mich immer jemand, auf dessen Rat ich auch gern gehört habe. Wolfgang Schäuble müsste ich ja auch nennen, mit dem ich nicht so eng zusammengearbeitet habe, aber auch in manchen Gremien, die auch schon mal ganz schön griesgrämig sein konnte, aber irgendwie auch, wenn er irgendwie einem Rat gab oder irgendwie eine Meinung sagte, habe ich immer wirklich gut zugehört und das war immer auch eine wichtige Figur für mich in der aktuellen Politik. Jetzt klingt es ein bisschen abgegriffen, wenn ich sage, wenn ich ein politisches Vorbild historisch betrachte, dann ist es schon am ersten Konrad Adenauer. Mhm. Auch die Leistung, insbesondere nach dem Krieg, dieses Land wieder aufzubauen, diese Partei zu dem zu machen, was sie ist. Aber auch seine Zeit davor, also schon im Kaiserreich, seine Stadt, Heimatstadt Köln, wo ich studiert habe, halbwegs gut durch diesen Krieg zu führen, in Weimar viel für Köln zu erreichen, meine Alma Mater, Universität zu Köln wieder aufgebaut zu haben und Ähnliches. Also schon eine faszinierende Persönlichkeit. Und da wir jetzt am 6. Januar auch den 150. Geburtstag begehen von Konrad Adenauer, vielleicht eine Figur oder eine Person, besser gesagt, mit der wir uns mal etwas mehr beschäftigen sollten, die auch in schwierigen Zeiten, auch zum Beispiel Wiedereinführung der Wehrpflicht, auch mutige Entscheidungen getroffen hat und vielleicht auch einen gewissen Inspirationseffekt haben kann für unsere Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er kommt ja aus der Kommunalpolitik, war Beigeordneter, OB, hat ganz viele Sachen erfunden. Also das wissen ja viele auch nicht.
Er war Erfinder, genau.
Ja, dann
nicht alle haben funktioniert.
Ja,
er hat ein Gerät empfunden, mit dem man Unkraut vernichten konnte. Wenn man das gebaut hätte, wären wohl reihenweise die Gärtner gestorben durch Stromschläge.
Okay.
aber manche hat auch ganz gut funktioniert, ja.
Ja, aber spannende Figur. Genau, Stichwort Konrad Adenauer, die große Politik. Große Politik ist ja sehr, sehr komplex. Also vielleicht ein bisschen komplexer als jetzt im Gemeinderat, wo ich ein Projekt habe, da stimme ich drüber ab, nein. Aber wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten im Bundestag, also welcher wäre denn das?
Gute Frage. Also ich könnte da viele Themen nehmen, auch in meinem engeren Arbeitsbereich. Also ich glaube, das ist etwas globaler vielleicht gefasst, mein Wunsch wäre wirklich, dass wir bei der Entbürokratisierung einen massiven Schritt vorangehen. Auch den Mut haben, Dinge, wo man sagen, die Regelung ist vielleicht gar nicht so blöd, aber es ist einfach zu viel an Regulierung. Und da viel mutiger sind, auch Regelungen wegzuschneiden an der Stelle. Und da habe ich mich die Sorge, dass wir diesen Mut vielleicht noch nicht haben, dass der Leidensdruck vielleicht immer noch nicht groß genug ist bei vielen Vorschriften. Und für jede Vorschrift, die es gibt, gibt es auch irgendeine Begründung. Aber die reicht, glaube ich, nicht aus, um in der Summe diese massive Belastung zu akzeptieren oder aufzuwiegen. Und Stichwort Kommunalpolitik, da müssen vor Ort die Projekte durchgeführt werden. Und wenn ich dann auch so Geschichten lese, was beispielsweise auch Konrad Adenauer in seiner Zeit alles durchgeführt hätte oder was nach dem Krieg an Projekten auch in meiner Heimatstadt durchgeführt worden ist, wenn das heute nochmal gemacht werden müsste oder teilweise ähnliche Dinge heute laufen, braucht man die 3-, 4-, 5-fache Zeit. Es kostet viel zu viel, eben auch wegen bürokratischer Hemmnisse. Und da müssen wir richtig mal ran.
Herr Krings, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Bis bald.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.